Der Text, der der Predigt von Andreas Schäfer zugrunde liegt, ist Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen, denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet. Verstocket euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Nach dem Gebet wollen wir miteinander singen aus dem grünen Liederbuch, die Nummer 6, die Verse 1 bis 4, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte. Und ich darf Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, zum Gebet und zum Lied aufzustehen. Und das wollen wir jetzt noch einmal auch in Worten vor dir bekennen, der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass du der Herr aller Herren und König aller Könige bist. Und dass wir an dich glauben, Herr Jesus, und dass diese Herrlichkeit, die du beim Vater verlassen hast und dass du Mensch geworden bist und gestorben und gekreuzigt und auferstanden bist, dass das unser Bekenntnis ist. Und dass wir mit dem, was du für uns getan hast, einfach nur glücklich sind. Dass wir dir von ganzem Herzen dafür danken und dass wir unser Leben dahingeben wollen, um dir immer ähnlicher zu werden. Und dass dieser Gottesdienst dazu dienen darf, dass auch dadurch und das, was wir hören und was wir lernen, ein Stück von deinem Reich gebaut wird. Und dass wir aus dem, was andere getan haben, lernen. Dass wir unsere Herzen nicht verstocken, sondern ganz im Gegenteil, sie weit, weit aufmachen für dich. Und deshalb bitten wir dich jetzt auch für Andreas Schäfer, dass du ihn ausrüstet, dass du ihm Kraft gibst, dass du durch ihn zu uns redest, dass das nachhaltig sein darf und dass das auch in unseren Kindergottesdiensten geschieht, dass du die Mitarbeiter befähigst, dass sie unseren Kindern dein Wort und dich ganz persönlich nahebringen dürfen. Wollen daran denken, dass weltweit Gottesdienste heute gefeiert werden unter ganz anderen Rahmenbedingungen, wo auch immer, bitten dich für die Geschwister, dass dein Leib immer mehr zusammenwächst, dass du Aushalten schenkst und dass der Blick auf dich und dein Kommen uns durchträgt und wir uns dadurch gegenseitig trösten. Legen dir dein Volk Israel hin, dass sie dich ganz, ganz bald als den Messias, auf den sie warten, erkennen dürfen. Danke, dass du gegenwärtig bist und wir wollen dich rühmen und loben und ehren, gerade auch durch diesen Gottesdienst. Amen.
Das gleich vorneweg. Es gibt keinen 95. Psalm ohne den Hebräerbrief. Das ist ja in unserem bibelkundlichen Kopf, so kurz nachdem wir zum Glauben kamen, zusammengeführt worden. Psalm 95 und Hebräerbrief. Denn der Hebräerbrief ist ja eigentlich nichts anderes als eine einzigartige Auslegung und Predigt über den Psalm 95. Heißt auch, wenn Sie nach einer guten halben Stunde nicht zufrieden sein sollten, dann lesen Sie die Predigt in der Bibel zum Psalm 95. Lesen Sie die 13 Kapitel des Hebräerbriefes. Das vorneweg. Zweitens, natürlich fällt beim Psalm 95 auf, dass das ein Zweiteiler ist. Der zerfällt in zwei große Teile. Der eine Teil, der spricht uns sofort emotional an. Da sind wir mitten im Flow, da geht alles mit. Kommt herzu, lobt diesen Gott, preist ihn, macht ihn groß, das volle Sortiment, mit allen Begründungen, allem, was dazugehört. Und dann ein Abbruch, eine Kante, richtig massiv und ein zweiter Teil, wo man denkt, wow, was habe ich denn getan? Was ist denn passiert? Was sagt er mir denn da? Was ist denn da abgelaufen? Ein ganz klassischer Zweiteiler. So krass, dass eine ganze Reihe von Auslegern sagen, waren ursprünglich zwei Psalmen, sind warum auch immer zu einem zusammengebacken worden und die Schnittkante ist nicht sauber vernäht. Also das ist so der Gedankengang, um den Zweiteiler zum Kenntnis zu nehmen. Der dritte Gedankengang ist, wir spüren den 95. Psalm ab, wir sind in einem gottesdienstlichen Rahmen. Hier wird ja ganz bewusst eingeladen, zusammenzukommen. Hier wird man bewusst aufgefordert, anzutreten, Gott zu preisen, Gott zu ehren, ihn zu hören und entsprechend auch dann zu reagieren. Es ist so ähnlich wie der 50. Psalm, so ähnlich wie der 81. Psalm. Darum spürt man förmlich den Gottesdienstrahmen vor sich. Wobei wir natürlich viele Details nicht wissen. Ist das der klassische Gottesdienst? Ist es irgendeine besondere Festfeier? Wir wissen es nicht. Manch einer denkt an 5. Mose, Kapitel 31. Da wird von der Verlesung des Gesetzes in besonderen Rahmenbedingungen gesprochen. Andere haben den nachexilischen Gottesdienst Esra 8 vor sich, wo Esra einlädt, seine Kanzel aufbaut, Gesetz verliest, erklärt und dann die Freude am Herrn ihre Stärke ist. All diese ganzen unterschiedlichen Themen und Gedankengänge könnten da auftauchen. Auf jeden Fall ist relativ schnell in der christlichen Tradition der Psalm 95 zum Gottesdienst-Startpsalm geworden. Kann man ja nachvollziehen. Und bis heute ist er im Stundengebet das Invitatorium, das heißt der Einladungssatz: Komm zusammen, wir ehren unseren Gott, wir hören auf ihn und wir gehen dann auch mit ihm unseren Weg. Dritter Gedankengang war das. Der vierte ist, ganz klar, man spürt in diesem Psalm, da gibt es ein Offenbarungsgeschehen, da ist ein Wort Gottes angekommen, da wird etwas von Gott gehört. Die letzte, entscheidende, bindende Autorität des Bundesvolkes Israel. Unser Gott in Jesus Christus hat gesprochen und deswegen dieses Wort, das an der Abbruchkante steht, dieses Wort hört mir doch zu. Dieses klassische Wort in 7b, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, die ihr ja gerade gehört habt, das ist der Gedankengang. Das heißt, es gibt irgendwo ein ganz besonderes Offenbarungsgeschehen, was hier stattfindet. Und natürlich erleben wir hier diesen für uns so wesentlichen Vorgang schon im alttestamentlichen Gottesvolk, für die neutestamentliche Gemeinde absolut grundlegend, den Vorgang aus Lobpreis, Hören des Wortes, Transport in unser Leben hinein. Das Wort Predigtgeschehen wird hier in unserem 95. Psalm ganz deutlich thematisiert. So, damit ist der 95. schon ein ganz klein wenig für uns positioniert in der Mitte zwischen Hebräerbrief, Zweiteiler, Gottesdienstcharakter, Offenbarungsgeschehen, Predigt, Vorgang und das Ganze mit einer ganz großen Aufforderung, einem Appellcharakter, einem Aufrufcharakter. Also wir haben dieses doppelte kommt, kommt. Wir haben dieses hört doch zu. Und wir haben diese Wahnsinnsmahnung, die uns natürlich hier im großen Schwerpunkt im zweiten Teil vor Augen steht. Eine Mahnung, die ganz offensichtlich ihre Betonung hat. Denn sie steht natürlich in der zweiten Hälfte. Und sie hört ja auch so abrupt auf. Da ist ja kein schöner Schluss am Ende, sondern steht einfach so knallig da und dann, jetzt lebt damit, was du da gerade gehört und gesagt hast. Es geht also um unseren Gottesdienst. Ja, tatsächlich auch um diese Stunde. Aber auch im erweiterten Denken von Gottesdienst, im erweiterten Denken von Gottesdienst, so wie wir es am vergangenen Sonntag im Römerbrief gehört haben. Sie erinnern sich natürlich alle noch daran, Römerbrief Kapitel 12, da heißt es auch am Eingang, ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass euer Leben hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernunftgemäßer Gottesdienst. Gottesdienst, so sagt man, im Alltag der Welt. Gottesdienst, der dann stattfindet, wenn eben 11.30 Uhr ist, wenn es eben dann in den Montag, Dienstag, Mittwoch hineingehört. Also es geht um unseren Gottesdienst, ja, um unseren Gottesdienst, aber auch um unseren Gottesdienst im erweiterten Sinn, um unseren Dienst, um unser Leben zu Gott. Und da gibt der 95. Psalm für eine Gottesdienstfeier drei ganz einfache Hinweise, die kann man so zusammenfassen, kommt her, hört zu, sagt nicht nein. So einfach. Kommt her, hört zu, sagt nicht nein. Erster Teil des Gottesdienstes, kommt her. Zweimal wiederholend, starke Aufforderung, ganz aktive Hinwendung zum Gottesdienst. Klar, ich weiß das, alles kann hohl werden, alles. Alles kann hohl werden, auch eine Sonntagstradition kann hohl werden, auch ein Gottesdiensttermin kann hohl werden, auch Abläufe im Gottesdiensten können zu hohlen Ritualen werden, ja, 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 ja. Nur der Missbrauch hebt den Gebrauch doch nicht auf. Nur dass etwas bei mir hohl wird, was schiefläuft, was ritualisiert wird, was nicht mehr mit Leben gefüllt ist, hebt doch den Gebrauch nicht auf, dass wir tatsächlich als Jesus-Leute diese Aufforderung brauchen, ganz aktiv zusammenzukommen, um unserem Gott zu begegnen. Es bedarf immer und immer wieder der ganz bewussten Hinwendung, einer ganz bewussten Hinwendung. Und das liegt ganz einfach darin, auch dieser Ortswechsel, das, was dazugehört, das zu Gott zu kommen, das dahin zu kommen, wo die anderen sind, dieser Ortswechsel schafft gleichzeitig eine ganz bewusste Abwendung. Es gilt halt immer noch, ich kann eigentlich nicht gleichzeitig an zwei Orten sein. Ich kann eben mich nur auf eine Sache wirklich tatsächlich konzentrieren. Und wenn mir der Psalm sagt, im 95. Psalm, kommt her, und das zweimal sagt, kommt her, dann fordert er mich gleichzeitig damit auf, geh weg. Geh von einer bisherigen Sichtweise, geh von einem bisherigen Ort, geh von einer bisherigen Wahrnehmung weg und komm dahin. Und dieser Vorgang ist ein ganz wichtiger geistlicher Vorgang. Der Vorgang einer bewussten Hinwendung zum lebendigen Gott, in der Begegnung im Gottesdienst, im Herauskommen aus den alten Systemen und der Hinwendung zu ihm. Klar, das weiß ich doch, das wissen Sie alle auch. Das, was bisher war, das ist Ihnen ja so gewohnt, da sind Sie ja so drin. Das ist auch viel einfacher, das ist viel angenehmer, unaufregender, schafft nicht so viel Energieverbrauch, ist in aller Weise einfach irgendwie smarter. Und dann kommt dieser Ruf aus dem 95. Psalm, der sagt, kommt. Und kommt bedarf immer einer Energie. Kommt bedarf immer einer Bewegung. Kommt bedarf immer einer Entscheidung. Ja, tatsächlich. Und diese Entscheidung bedingt gleichzeitig, dass ich eben nicht mehr da bleibe, wo ich bisher war. Nicht mehr in meiner kleinen Welt. Nicht mehr in meiner allein von anderen Stimmen und Stimmungen bestimmten Welt. Nicht mehr in meiner bisherigen Wirklichkeit. Ich höre, das kommt und reagiere mit einer Energie, einer aktiven Hinwendung zum lebendigen Gott. Kommt, ist tatsächlich der Glaubensgehorsam, der dann geschieht. Das hat den Charakter einer Energie, die ich aufwende aufgrund dessen, dass der lebendige Gott mich hört. Es ist ein Bewusstseinswechsel, es ist ein Beziehungswechsel, es ist ein Sichtwechsel, es ist ein Wahrnehmungswechsel. Und Sie wissen, wie wesentlich dieser Wechsel ist. Dass wir nicht Tag für Tag, Woche für Woche in dem alten Siff vor uns hinleben, sondern immer und immer und immer wieder, sei es an einem Sonntag oder an einem Werktag, diese Stimme unseres Gottes hören, der spricht, komm, kommt, das heißt in meine Gegenwart, zu mir hin, raus aus den bisherigen Systemen, raus aus deinen Gedankenkreisen, raus aus deinen emotionalen Verrillungen, ganz bewusst zu mir, kommt, ist ein Gehorsamsakt, der mit dazugehört. Und das bedeutet auch tatsächlich, wenn ich das denn nicht tue, dann geschieht auch etwas ganz Entscheidendes. Das muss man sich klar machen. Wer auf das Kommt unseres Gottes nicht reagiert, bleibt ja dann in den entsprechenden Systemen zurück. Er reagiert damit auch nicht auf die Herausrufung Gottes. Er reagiert damit nicht auf die Schönheit des ersten Gebotes. Ich bin der Herr, dein Gott. Du hast bei mir zu sein. Und wenn du nicht bei mir bist, dann besteht die riesengroße Gefahr, dass dich von anderen Göttern, Götzen und Gottheiten bestimmen lässt. Deswegen komm, du musst ganz bewusst in meine Gegenwart kommen. Und wenn du dann ganz bewusst in meiner Gegenwart angekommen bist, dann, so sagt uns dieser Psalm, kannst du huldigen. Schönes altes Wort. Ja? Huldigen ist ein Vorgang, da brauche ich noch nicht einmal emotional mit drauf sein. Das ist ein Vorgang, der ganz, ganz viel mit einer Entscheidung zu tun hat, die in meinem Kopf, die in meinem Willen abläuft. Dieser Gott, dieser einmalige, unvergleichliche Gott, zu dem ich jetzt aktiv gehe, sei es in einem Gottesdienst, sei es in meiner persönlichen Stille zu meinem Gott, sei es in den tausend Situationen des Alltags, wo ich mich zu Gott hinwende, er will gehuldigt, angebetet werden. Das Niederfallen, das niedergestreckt Darlegen ist das Bild der aktiven Hingabe an diesen Gott. Und wenn sie so beschäftigt sind, sich aktiv diesem Gott hinzugeben, geschieht allein dadurch ein wunderbar reinigender therapeutischer Vorgang. Denn in diesem Moment können sie ja gar nicht mit den anderen Göttern und Götzen und Gottheiten sich beschäftigen, denn sie müssen sich jetzt ja auf diesen Gott konzentrieren. Und merken Sie mit mir, was dann passiert. Es passierte was ganz Wundervolles. Sie treten heraus aus dieser kleinkarierten Unmöglichkeit des alten Lebens und treten in den Wirkungsraum des ewigen und allmächtigen Gottes hinein. Und was sind die drei großen Felder, die uns im Alten Testament immer und immer und immer wieder in unser geistiges Leben hineingespiegelt werden? Der erste große Vorgang ist, wir haben es mit diesem Gott, mit dem König zu tun. Der Königsbegriff taucht hier wiederum in diesem 95. Psalm, wir sind ja noch in diesen Jahwe-Königspsalmen, taucht er wieder auf, diesmal im Horizont, dass es ganz viele kleine Könige gibt, ganz viele andere Götter, Götzen und sonstiges Gedöns, was in der weltanschaulichen Welt herumeiert und seinen Einfluss will, gehört haben will, bedacht sein will, gepflegt sein will, die Huldigung von uns empfangen wollen. Und jetzt sagt uns hier der 95. Psalm, es gibt aber den einen König und dieser eine König ist der große König über alle Götter. Der eine große König über alle Götter. Geben Sie mal diesen ganzen kleinen Götzen, Göttern und Gottheiten, die bei Ihnen und mir da ihre kleinen Throne aufgebaut haben, ihren Namen und dann nennen Sie über diesen ganzen Göttern. Nennen Sie den Namen des Königs, des einen großen Gottes, dass er über all die regiert und herrscht und dass keiner von diesen kleinen Göttern und Götzen und Gottheiten sich an diese Stelle dieses einen großen Gottes setzen darf. Haben Sie Ihre Götter passat? Kennen Sie den Salat, dem Sie da dienen? Ein paar von uns waren heute Morgen schon intensiv mit Götzendienst beschäftigt. Sie glauben mir das nicht? Aber natürlich, heute Morgen sind viele von Ihnen schon einem ganzen Set von Götzen begegnet und haben ihn schon anbetend gehuldigt. Denken Sie nur an die unglaublich vielen Götter der Sorge. Was für ein Sortiment ist da heute Morgen schon vor Ihnen aufgestanden? Sind Sie nicht begegnet? Ich bin Ihnen schon begegnet. Die waren bei mir schon da. Ich habe es natürlich auch angebetet. Ja, und spätestens dann kam Andreas, du hast gleich den 95. Psalm zu predigen. Du wirst gleich sagen, es gibt den einen König über alle diese Götter. Das muss gesagt werden. Das müssen sie bekennen. Sonst gehen die nicht vom Acker. Sie müssen die befehlen, dass sie zu weichen haben. Weil der eine König da ist, dann haben die ganzen kleinen Könige nichts mehr zu sagen. Der zweite Gedankengang ist, sie haben es mit dem Schöpfer zu tun. Ein wunderschöner Schöpfungspsalm. Deswegen haben wir ja auch die entsprechenden Lieder gesungen. Wie wunderbar wird hier Gott geehrt als der Schöpfer. Angebetet in seiner Schöpfungsvollmacht. Unterschätzen Sie das nicht. Wie wesentlich das ist, unserem Gott diese Schöpfungsautorität zu lassen. Er hat sie sowieso. Aber zu lassen ist ein ganz anderes Wahrnehmen der Wirklichkeiten um Sie herum. Wenn in den kleinsten Bezügen Ihres schöpfungsgemäßen Lebens und in den großen kosmologischen und universalen Horizont wir ihn anbeten und ehren als den, der alles geschaffen hat, der alles erhält und der alles zu seinen Zielen führen wird, das schafft Ihnen eine unermessliche Freiheit, wenn Sie ihn anbeten als den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erde, des Meer und all dessen, was darin ist. Und sie beten ihn zum Dritten an in seiner Geschichtsmächtigkeit. Sie werden noch einmal aufgefordert, kommt, lasst uns anbeten, knien, niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ja, aber denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide, Schafe seiner Hand. Er ist dieser große, heilsgeschichtliche Hirte, der sein Volk herausgewählt hat und mit wunderbarer Hand durch die Geschichte hindurchgeführt und geleitet hat. Jetzt haben Sie den Grundcharakter eines Gottesdienstes an einem Sonntag. Den Grundcharakter eines Gottesdienstes, wenn Sie Ihre stille Zeit machen. Den Grundcharakter eines Gottesdienstes, wenn Sie irgendwann im Alltag der Welt der Allmächtigen anrufen. Sie kommen zu ihm, diesem einen Gott, treten heraus, hören, dass kommt und beten ihn an als den einen König, als den einen Schöpfer, als den einen Hirten. Und deswegen sagt ihnen dieser 95. Psalm, kommt her, lasst uns jauchzen, Luther übersetzt, dem Hort unseres Heils, diesem Rettungsfelsen, so können Sie das übersetzen, diesem Rettungsfelsen, lasst uns ihm jauchzen. Wie dumm sind wir, wenn wir in dem Morast bleiben, der um uns herum ist, statt auf diesen Rettungsfelsen uns zu stellen, der König, Schöpfer und Hirte ist, dem ich ihn anbete als den einzigen, als den Schöpfer mit seiner Geschichtsmächtigkeit. Kommt her! Ich hoffe, dass Ihnen das klar wird, was für ein Therapeutikum das ist. Wenn das für uns klar ist, wenn dieser Weise in diesen Tagen Gottesdienst gefeiert wird, nicht im Schlamm zu bleiben, sondern auf diesen Rettungsfelsen treten zu dürfen. Gottesdienst, erster Teil. Gottesdienst, zweiter Teil, heißt es doch hier, hört zu. Es ist etwas Faszinierendes an diesem Psalm, wirklich etwas Faszinierendes. Diese Abbruchkante, Sie müssen das wirklich spüren, das geht bis ins Metrum hinein. Das heißt, bis in die hebräische Poesie hinein ist eine Abbruchkante nach 7a. Das heißt, theoretisch könnte man sich vorstellen, dass der erste Teil noch weitergeht. Das heißt, es könnte eigentlich noch weitergegangen sein mit Lobpreis, mit Anbetung dieses Gottes, dann knallt da was rein. Was kommt denn da rein? Da kommt etwas rein, was der Psalmist mit Wortoffenbarung am allerbesten bezeichnen kann. Das heißt, da ist ein Wort ergangen und dieses, die Menschen erreichenden Worte haben den Ablauf unterbrochen. Nun wissen wir vieles nicht. Wir wissen nicht, wissen Sie, ob das liturgisch geplant war. Das heißt, ein Gottesdienstvorbereitungskomitee hat die Unterbrechung geplant, geplante Unterbrechung. Ja, nach dem Motto, die singen ganz normal und dann knallen wir ihnen aber ein Wort Gottes rein. Oder ob wirklich ein prophetischer Auftritt da war, ist egal. Was dahinter verspüren ist, dass natürlich die Gemeinde zusammenkommt, um das Wort Gottes zu hören, indem es gelesen wird, indem es verkündigt, indem es ausgelegt wird. Das heißt, auf der einen Seite ist eine Wortbegegnung geplant. Auf der anderen Seite kommt der 95. Psalm zum Schluss, das kannst du gar nicht planen. Auf der einen Seite sagen wir, lebendiger Gott, tu uns diese Gnade an und rede und wir bereiten alles für dich vor. Aber eigentlich letztendlich müssen wir sagen, wir können das ja nicht planen. Das Wort unseres Gottes ist nicht einfach verfügbar. Ich kann nicht einfach den Schalter anmachen und dann blubbern da eben die Worte Gottes raus. Lesen ja, hören ja, aber das Wort Gottes sich ereignet, dass da was geschieht, dass Gott durch sein Wort, durch seinen Geist in mein müdes Herz, in meinen kaputten Geist, in meinen eingeschränkten Verstand hineinkommt und dann in Hände und Füße hineingeht, das ist und bleibt nicht verfügbar. Das ist ein Wunder. Gott ist nicht der Automat, wo Sie sagen, bin wieder da, jetzt kannst du mal spucken. Leg los, komm, rück raus. Nein, das ist er nicht. Es ist unser Gott. Und wenn er redet, dann tut er das, weil er das will und weil er von uns darum gebeten wird, sich in der Weise zu äußern und sein Wort uns zu schenken. Dieses autoritative Gottesgeschehen im Gotteswort ist nicht verfügbar. Ist uns das eigentlich bewusst? Wir denken oft andersrum. Halt, sind wir schon da, dann red doch auch. Jetzt nehme ich mir schon Zeit und schlage die Bibel auf. Das machen die meisten Menschen gar nicht. Also sei wenigstens dankbar, dass noch ein paar hast, die Bibel lesen. Und jetzt komm rüber mit deinen Worten. Nein! Große Krise in Israel. Militärische Katastrophe. Einer hat noch einen letzten Schimmer. Der König des Südreiches und sagt, Mensch, da muss doch irgendwo, gibt's doch hier einen Propheten, wir müssen ein Wort Gottes haben. Und dann fällt ihnen ein, dass da noch so ein Prophet rumeiert, Elisa. Und dann schicken sie eine Delegation zu Elisa. Und dann soll der Elisa mal eben ein Wort Gottes sagen. Also, was gibt's jetzt zur Diskussion? Jetzt komm, jetzt sind wir schon da, jetzt rede. Und dann sagt Elisa, ich habe jetzt gerade nichts. Ich kann ja mal zu Gott gehen und fragen. Erwidert, du bist doch Prophet, sag was. Sag, ich hab nichts. Das sind für uns ganz ungewöhnliche Gedankengänge. Bin ich spät nochmal. Ein Kapitel später, 2. Könige 4, kommt diese Frau mit diesem toten Kind und kommt zu Elisa Und dann sagt der große Prophet Gottes, mir hat der Herr bisher das nicht kundgetan. Okay? Wenn der schon so dasteht, Männer wie Elia, Männer wie Elisa, die mit einer Unmittelbarkeit vom Heiligen Geist mit Worten Gottes in Berührung standen, denken Sie an Jeremia. Da kommt diese Delegation in Jeremia 42 eben zum Jeremia und die wollen da wiederum ein entsprechendes Wort Gottes haben. Und dann sagt Jeremia zu ihnen, kommt in 10 Tagen wieder, mal sehen, ob ich da was gehört habe. 10 Tage mal eben warten, dass Gott sich erbarmt und was sagt. Und wir sagen, Herr, ich habe jetzt von 7.02 Uhr bis 7.03 Uhr Zeit, die Losung zu lesen, weil ich um 7.04 Uhr zum Bus muss. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber dass uns das wieder klar wird, wenn sich Wort Gottes ereignet, dann ist das ein Geschenk, ein absolutes Geschenk. Es ist nicht einfach verfügbar. Es liegt nicht einfach darum. Wort Gottes ist kein Supermarkt. Wort Gottes ist kein Online-Dienststelle, wo man eben mal kurz sich die verschiedenen Sachen runterzieht und dann hat man alles wieder. Wort Gottes ist ein Ereignis. Und wenn Gott diese Gnade uns tut, dann gibt es eine Abbruchkante. Ja, dann wird was abrupt. Dann geschieht was. Manchmal ganz leise, ja. Manchmal auch ganz laut, ja. Aber dann geschieht etwas. Dann wissen wir in Kopf und Herz, der lebendige Gott hat zu mir, kleinem, armseligen Menschlein, tatsächlich gesprochen. Was für ein Wunder. Natürlich gehört dazu auch die Erkenntnis, dass bei aller Nichtverfügbarkeit des Wortes Gottes ich sehr wohl mich danach ausstrecken kann. Aber natürlich. Und ich bin ja Gott sehr, sehr dankbar. Freundliche Fügung des Ewigen, dass die Losung für heute Sie genau auf den richtigen Weg führt. Haben Sie noch einen Kopf? Oder haben Sie gar keine Zeit gehabt, das zu lesen? Da heißt doch dann im Lukas-Evangelium, dass diese Maria sich zu den Füßen von Jesus hinsetzte und ihm zuhörte. Da gab es eine Erwartung, dass jetzt da was passieren könnte. Was könnte da passieren? Da könnte es ein Wortgeschehen geben. Es könnte sich Wort Gottes ereignen. Deswegen saß sie da. Das heißt, es gibt tatsächlich im christlichen Glauben dieses schlichte Erkenntnis, dass es sinnvoll ist, sich dahin zu bewegen, wo am ehesten sich auch ein solches Wort ereignen könnte. Machen Sie ja sonst auch. Also wenn Sie merken, das Benzin in meinem Tank wird leer, dann warten Sie natürlich auf jeden Fall bis zum Wochenende, warten bis Nacht wird und fahren eine einsame Waldgegend, weil da die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Sie eine Tankstelle finden. Blödsinn, sagen Sie. Aber beim Wort Gottes machen wir es so. Wir verkrümeln uns, wir gehen weg, wir gehen raus, wir schlagen die Bibel zu, wir gehen in den Wald oder sonst wo und sagen, Herr, rede zu mir. Und Gott sagt, da habe ich ja ein paar Stellen vorbereitet. Aber du bist ja nicht da. Das heißt, ich strecke mich aus. Lebende Gott, ich bin da. Ich bin da, wo dein Wort verkündet wird, weil ich ja das kommt gehört habe und ich höre dir zu. Und natürlich kriegst du in meinem Tageslauf Zeit, denn nur dann habe ich auch eine Chance, dass auch Wortereignis geschieht. Wenn du freundlicherweise mal auch zwischendurch reinknallst, ist es auch nett. Aber das hebt doch nicht auf, dass ich mich nach dir ausstrecke. Hört mir zu. Man kann es auch üben. Man kann es echt üben. 1. Samuel 3, erinnern Sie sich an diesen Menschen, der da geübt hat? Das Wort Gottes war ihm noch nicht so offenbar. Er muss das noch üben. Das kann doch nicht sein. Das muss vom Himmel fallen. Das muss ein Ereignis sein. Das muss eine Art innergeistliches Update sein. Und dann bin ich plötzlich drauf. Nein, ist ein Wort-Lern-Übungsvorgang, dass die Worte meines Gottes sich mit meinem Geist und meiner Seele verbinden. So, hört mir zu. Geschenk. Ausstrecken. Üben. Und dann natürlich merken wir, dass das ein absolutes Wunder bleibt. Und dann kann der Hirte tatsächlich reden. Er redet ja gern, der Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme. Weil er was sagt. Er redet ja gern. Der Meister unterweist seine Knechte. Es ist ja doch nicht so, als ob Gott dasteht und sagt, jetzt erst recht nicht. sondern es ist doch tatsächlich so, dass Gott sagt, endlich, endlich bist du mal da. Endlich hörst du mir mal zu. Und gerne will ich dir das sagen, was jetzt wichtig ist. Und dann passiert tatsächlich heute, morgen, übermorgen, so ein Wunder, dass Gott mit einem Wort aus diesem uralten Buch transportiert durch den Heiligen Geist in ihrem Kopf, in ihrem Herz ankommt. Sagen, ja, mein Herr, das nehme ich, das war von dir, damit gehe ich weiter. Gottesdienst Teil 2. Gottesdienst Teil 1, ich gehe zu ihm hin, kommt her. Gottesdienst Teil 2, hört mir zu. Gottesdienst Teil 3, sagt nicht nein. Ganz eindeutig, das irritiert. Das irritiert. Ich kann es ja von meiner Predigt vorbereiten so sagen, dass ich schon so weit war, ich bekenne es frei, dass ich schon so weit war, diesen zweiten Teil ordnungsgemäß, wie man das gelernt hat, positiv zu formulieren. Ja? Also eben nicht dieses Nein ihnen zu mitteln, sondern das anders zu sagen. Man kann ja alles positiv sagen, auch die größten Schwierigkeiten kann man ja umdrehen. Ja? Und dann dachte ich, das stimmt nicht, Andreas. Gott sagt hier nein. Er hat eine Wucht da drin, die ist uns echt unangenehm. Dass Gott hier einen Psalm aufführt, ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Ach, das ist doch nicht ein, alles ist nett. Das ist doch ein klares Nein. Sag nicht nein, das irritiert. Das heißt, der lebendige Gott sagt seinem Volk, was gekommen ist, sagt seinem Volk, was gehört hat, und jetzt sagt angesichts dessen, dass ihr gehört habt, jetzt nicht nein. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure... Verstocken? Hallo, ich bin doch nicht irgendein noch nicht Glaubender. Ich gehöre doch zu ihm. Ich bin doch sein Kind. Ich bin doch sein Schaf. Ich bin doch Glied am Leib des Christus. Wo kommen wir denn dahin? Und jetzt kommen diese Worte, Sie hören den Hebräerbrief, diese Worte für die Gemeinde Jesu, dass die, die mit Jesus unterwegs sind, immer noch unter dieser Gefahr stehen, in diese Verstockung, in diese Verhärtung hineinzukommen. Und jetzt zitiert ja hier der Psalm die großen Beispiele des Alten Testamentes. Er zitiert die Erfahrung von Massa und Meriba in 2. Mose 17 beschrieben. Er schließt es an mit 4. Mose Kapitel 20, das Ereignis am Ende. Das heißt, die gesamte Zeit, die gesamten 40 Jahre waren davon bestimmt, dass sie gehört haben, dass sie Wunder erlebt haben, dass sie nicht gehorcht haben. Sie sind einer wunderbaren Heilserfahrung, einer Segenszuwendung, die haben sie nicht erreicht, Hebräerbrief, die sind nicht angekommen, weil abgesehen vom Kommen und vom Hören es nicht zu diesem Tun kam. Die lobpreisende Gemeinde und die hörende Gemeinde ist leider nicht automatisch die gehorchende Gemeinde. Das wäre natürlich super, wenn aus dem wir kommen zusammen und loben unseren Gott, wir hören auf ihn, automatisch würde und jetzt gehen wir. Sondern hier kommt eine ganz schmerzvolle Erkenntnis, die der lebendige Gott uns hier spiegelt. Er spiegelt uns das ja. Schau mal genau hin. Diese Mahnrede mit großem Nachdruck sagt, jetzt mach's nicht, wie ich es normalerweise von dir gewohnt bin. Oh, das ärgert, ne? Das ärgert. Wir sagen, hör mal, das ist doch nicht wahr. Wir sind doch die Netten. Wir sind doch die Guten. Wir sind doch deine Leute. Wir sind doch sympathisch. Wir sind ja auch verständnisvoll, Gott. Wir hören dir auch zu. Die anderen ja sowieso nicht. Und wenn du redest, hören wir sowieso gut zu. Und jetzt sagt uns Gott sowas, das ist doch hart. Denken Sie an die Hebräerbriefchristen, das waren ja keine 0815-Truppe. Das war eine Truppe, die ganz bewusst mit Jesus gegangen ist. Die haben teilweise Gefängnisaufenthalte um Jesu Willen gehabt. Die haben ihre Häuser verloren um Jesu Willen. Das heißt, die haben wirklich was bezahlt. Das waren wirklich klarstehende Jesusleute, die jetzt anfingen, langsam zu werden. Was ist denn da gelaufen? Was ist denn das Problem? Was sieht denn Gott? in seinem Volk. Er sieht tatsächlich, und das ist gemein, aber es ist gut, das zu sehen, dass in unserer alten Natur es diesen Geist der Rebellion gibt. Das ist nicht nett. Das ist nicht schön. Es ist was ganz tief in uns drin sitzendes. Was sagt er hier? Er sagt, ihr habt ein Herz. Das ist die Personenmitte. Ihr habt ein Herz, das den Irrweg will. Es ist nicht der arme, leider vom Weg abgekommene Glaubende in seiner ganzen Schwachheit, der um Erbarmen sucht. Nein, es ist der Glaubende, der seinem alten Herzen Raum gibt und der den Irrweg will. Nicht ein Jahr, nicht fünf Jahre, 40 Jahre. Ein Leben lang. Mist! Wie mache ich das denn? Sie würden doch nie von sich aus sagen, aktiv, mein Gott, nein, das machen wir doch nicht. Nie. Selten. Das ist nicht unser normales Problem. Und jetzt sagt Gott, weißt du, wie du das machst? Ja, ich mag den Text nicht, aber sag mir, wie ich es mache. Du drückst mein Heute weg. Wie? Du drückst mein Jetzt weg. Du drückst mich aus dem Heute weg. Und wenn du mich aus dem Heute wegdrückst, dann bleibst du in der Mitte übrig. Verstehen Sie? Da redet Gott mit uns. Das macht er doch. Da tröstet er uns in einer Liebe. Da hüllt er uns in seine Zusagen ein, dass wir gar nicht mehr wissen, was er noch alles Schönes uns sagen kann. Da kommt er mit seiner Klarheit in mein Leben. Da stellt er in seiner größeren Göttlichkeit sich vor uns hin. Da warnt er uns in seiner Hirtenstimme. Das alles macht er. Und ich sage, ich sehe das anders. Ich kann das so nicht annehmen. Ich habe da eine andere Meinung. Das entspricht nicht meinen Überzeugungen. Das kann ich jetzt auch gerade gar nicht fühlen. Das entspricht nicht so meinen Erwartungen. Das bringt mich wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Das ändert ja vieles. Das kommt mir jetzt gerade gar nicht gelegen. Verstehen Sie, was wir machen? Es ist gar nichts Dramatisches. Dieses ganz schlichte Elementare. Wir drücken ihn aus dem Heute raus. Er sagt mir ganz, ganz schlicht, vergib. Und sagt, ja, aber nicht jetzt. Was machen wir denn dann da? Er ist aus dem Heute raus. Er sagt, glaub mir, meine Liebe. Er sagt, das kann ich dir nicht glauben. Angesichts meiner Rahmenbedingungen glaube ich dir das nicht. Wisst ihr, was wir machen? Wir machen es wirklich. Gucken Sie mal hin, wir machen es wirklich. Was uns spiegelt, stimmt. Was machen wir denn jetzt? Wenn der Glaube das Heute Gottes nicht ernst nimmt, das wird richtig heftig. Sie können sich vorstellen, von der geistlichen Prägung war Psalm 95 natürlich ein Text für Spurgeon. Das ist ein klassischer Spurgeon-Text. Sie können sich denn ungefähr vorstellen, wie der da abgegangen ist. Und ein Satz von Spurgeon lautet dann, morgen steht nicht im Kalender Gottes. Morgen steht nicht im Kalender Gottes. Das heißt, wenn er heute sagt, dann will er, dass ich ihn heute nicht wegdrücke. Heute nicht wegdrücke. Mein Gott, was ist denn dann mit mir? Dann geht es mir wie dem David im 51. Psalm. Schaffe in mir Gott. Ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Nur, ich warne Sie aus eigener Erfahrung. Manches Mal kann man sich selbst mit diesem Gebet noch wegdrücken. Dann kann man sagen, ich habe es ja gesagt. Und es war gerade so weiter wie bisher. Aber wenn das ein Herzensanliegen ist, dann dürfen wir diesen Wunsch nach einer Herzenstransformation unserem Gott sagen. Und ihn wirklich darum bitten, einfach darum bitten. Mein Gott, lass das Gewohnte ausnahmsweise mal nicht passieren. Lass das Gewohnte ausnahmsweise mal nicht passieren. Lass ausnahmsweise mich einmal tatsächlich nicht Nein sagen. Dass tatsächlich aus meinem gewohnten Nein ein Ja des Glaubens wird, das wäre das vollkommen Unerwartete des Gottesdienstes heute und Montag und Dienstag und Mittwoch. Sie können es ja so sehen. Sie können ihn ja mal überraschen. Sie könnten ihn ja mal überraschen. Denn die Formulierung ja, mach's nicht wie bisher, setzt ja voraus, dass der Sprecher denkt, kann's eigentlich auch lassen, das zu sagen. Also Sie haben so ein bisschen diesen pädagogischen Touch drin. Sie spüren das, Ihre verzweifelten Versuche, gewisse Dinge in der nächsten Generation hinzukriegen. Und sagt doch einmal nicht Nein, aber ich weiß sowieso. Und jetzt sagen Sie tatsächlich nicht Nein. Stellen Sie vor, Sie würden tatsächlich mal völlig überraschend das Nicht-Gewohnte tun. Völlig überraschend. Das würde Sie komplett aus dem Rhythmus bringen. Jetzt stellen Sie mal vor, Sie würden tatsächlich nicht nur zu Gott kommen, Sie würden nicht nur ihm zuhören, sondern Sie würden auch noch tatsächlich jetzt den Weg gehen und nicht Nein, sondern Ja sagen. Das wäre Gottesdienst. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder und Schwestern, durch Barmherzigkeit Gottes, dass eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig und heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger, göttlicher Gottesdienst. Ich wünsche Ihnen gute Gottesdienstzeiten heute, morgen, übermorgen. Seien Sie es, wo Sie zusammenkommen, sei es, wo Sie Ihre persönliche Zeit mit Gott haben, sei es in tausend Situationen, die da sein werden. Dass Sie das hören, diese wiederholte Aufforderung zum Ortswechsel, komm her. Dass Sie dieses nicht verfügbare Wort Gottes erwarten und sich freuen, wenn es geschieht. Hör mir zu. Und dass Sie völlig überraschend das Nicht-Erwartende tun und dieses Mal tatsächlich nicht Nein sagen. Gott segne Sie im Gottesdienst in dieser Woche. Zum Gebet lade ich Sie ein, aufzustehen. Unser Gott und Vater, dieser Psalm bleibt ja offen. Er wartet auf Antwort, auf Reaktion. Und eine unserer ersten Reaktionen ist, dass du weißt, dass wir das nicht schön finden, dass du uns hier so spiegelst. Aber dass, wenn dein Geist uns die Augen öffnet, wir dir zugeben müssen, so ist es, so ist unser altes Herz. Und wir bitten dich, dass du uns diesen Geist der Rebellion vergibst. Dass du uns, wie damals Josua und Kaleb, diesen anderen Geist gibst. Dieses neue Herz, das nicht das gewohnte Nein lebt, das dich nicht wegdrückt aus dem Heute, sondern das tatsächlich Ja sagen kann und will. Wir bitten dich, schaff du diese Transformation des Herzens und schenk uns und dir die Überraschungen eines Ja in unserem Gottesdienst. Und dann bitten wir dich, dass auch in unserer Mitte es nicht aufhört zu passieren, dass du redest. Dass du mit deinem nicht verfügbaren Wort von uns ersehnt wirst, das weißt du. Und dass wir dich bitten, dass dein Wort geschieht, das weißt du auch. Und jetzt bitten wir dich, komm mit deinem Wort. Vielleicht bist du auch in diesen Augenblicken an der einen und anderen Stelle zu uns gekommen. Dann sei es so. Danke für das Wunder. Und wir kommen zu dir. Wir bleiben nicht bei den alten Systemen, wir bleiben nicht bei der alten Wirklichkeit. Wir kommen zu dir, wir beten dich, den allmächtigen, einzigen und wahrhaftigen Gott an. Den König über alle Götter, den Schöpfer über alle Welten, den Hirten über alle Geschichte. Wir beten dich an. Und wir preisen dich mit den Worten, Vater, die dein Sohn uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.